Stellt euch mal vor, ein Feuer wütet in einem Wald. Aber das ist nicht nur irgendein Wald.
Mhm.
Es ist die Lebensader für das Trinkwasser von Millionen von Menschen.
Genau.
Und vor 4 Jahren, im Oktober 2021, ist genau das in Hirschwang an der Rax in Österreich passiert. Wir haben für euch eine Analyse auf dem Tisch, die 4 Jahre nach dieser Katastrophe Bilanz zieht.
Und es ist eine Geschichte über Zerstörung, klar, aber eben auch über etwas, das man da nicht sofort erwartet.
Eine Chance.
Eine Chance, genau.
Okay, packen wir das mal aus. Die Quelle ist ein Artikel aus der Zeitschrift Zoll Plus vom November 2025. Und unsere Mission für euch ist es, in den nächsten Minuten zu verstehen, was dieser Brand uns heute noch zu sagen hat.
Mhm.
Also, was ist damals wirklich passiert? Warum war ein Feuer in den Bergen eine, ja, existenzielle Bedrohung für eine Metropole wie Wien?
Und vor allem die Frage, was hat man daraus gelernt?
Das ist die wichtigste Frage, genau. Gerade jetzt, wo der Klimawandel die Regeln ja komplett neu schreibt.
Und das Spannende an der Geschichte ist ja, dass es hier um so viel mehr geht als nur um einen Feuerwehreinsatz. Was mich an dieser Analyse so fasziniert, sie zeigt perfekt, wie eine absolute Katastrophe zur unerwarteten Chance wird.
Wie meinst du das?
Naja, man wurde quasi gezwungen, in 4 Jahren das zu erreichen, was sonst vielleicht Jahrzehnte gedauert hätte. Den Wald der Zukunft zu bauen.
Ah, okay.
Es ist eine unglaubliche Fallstudie über Widerstandsfähigkeit, die der Natur, aber eben auch die unserer eigenen Systeme.
Dann lass uns mal genau da anfangen, bei dieser Katastrophe. Gehen wir zurück zum 25. Oktober 2021.
Mhm.
Der Auslöser klingt ja fast schon absurd banal, wenn man die Folgen bedenkt. Ein nicht vollständig gelöschtes Lagerfeuer.
Von ein paar Ausflüglern, genau. Und das ist ja oft so bei solchen Ereignissen. Aber dieser kleine Funke, der traf auf einen, ja, einen perfekt vorbereiteten Nährboden für ein Inferno.
Was heißt das?
Wir hatten zum einen eine extreme Trockenheit in den Monaten davor. Der Wald war ausgedorrt wie Zunder.
Okay.
Und dann kam Faktor 2 dazu, ein starker, föhniger Südwind. Der hat das Feuer regelrecht angefacht und die Hänge hinaufgetrieben.
Eine fatale Kombination also.
Eine absolut fatale Kombination.
Und das Ausmaß, das es dann angenommen hat, das ist ja kaum vorstellbar.
Wahnsinn.
Der Artikel spricht von fast 9000 Einsatzkräften.
9000?
Die da 13 Tage lang gekämpft haben. 13 Tage? Über 100 Hektar Wald?
Das sind umgerechnet etwa 140 Fußballfelder.
Genau. Und der Wind hat die Flammen genau in die schlimmstmögliche Richtung gepeitscht.
Ja, in diese steilen, unzugänglichen Felshänge, direkt Richtung Höllental und Kaiserbrunn.
Und das war der kritische Punkt.
Das war der absolute Albtraum für die Einsatzleitung. Kaiserbrunn ist nicht irgendein Ort, es ist das Herzstück der Wiener Wasserversorgung.
Okay.
Die Einsatzkräfte haben später geschätzt, dass da das Potenzial da war für einen Brand, der 5000 Hektar Wald hätte vernichten können.
5000?
Das wäre eine ökologische Katastrophe von historischem Ausmaß gewesen. Und die Topografie war dabei der größte Feind. Das ist kein sanfter Hügel, das ist steiles, felsiges, alpines Gelände.
Wie kann man sich das vorstellen? Konnten die da mit ihren Löschfahrzeugen überhaupt hinfahren?
Kaum. Also in vielen Bereichen war an einen Bodeneinsatz gar nicht zu denken. Die einzige Chance war die Bekämpfung aus der Luft.
Mit Hubschraubern.
Genau. Und selbst das war extrem heikel. In den engen Tälern, da herrschen durch die Thermik und den Wind unberechenbare Bedingungen.
Trotzdem waren in der Spitze, glaube ich,
bis zu 16 Hubschrauber aus 4 Ländern gleichzeitig im Einsatz.
Wahnsinn.
Die sind im Minutentakt zur nahen Schwarzer geflogen, haben Wasser aufgenommen und es über dem Brandherd abgeworfen. Eine logistische und fliegerische Meisterleistung.
Ein Förster der Stadt Wien, Bernhard Mang, der wird in dem Artikel zitiert, er beschreibt die Situation als schlicht beängstigend.
Kann ich mir vorstellen.
Seine Leute von der Forstverwaltung waren direkt an der Front und haben, wie er sagt, Schulter an Schulter mit der Feuerwehr gearbeitet.
Und ihre Hauptaufgabe war, dem Feuer den Weg abzuschneiden. Sie mussten Brandschneisen schlagen.
Also breite Gassen in den Wald sägen?
Genau, um dem Feuer die Nahrung zu nehmen. Die Faustregel dabei ist, die Schneise muss mindestens doppelt so breit sein, wie die Bäume hoch sind.
Okay.
Nur so hat man eine Chance, das zu verhindern, was Feuerwehrleute am meisten fürchten. Ein sogenanntes Kronenfeuer.
Ein Kronenfeuer? Das klingt, als ob das Feuer von Baumwipfel zu Baumwipfel springt.
Exakt. Wenn die Flammen vom Boden in die Baumkronen gelangen, dann ist die Hölle los.
Oh je.
Dann rast das Feuer mit einer unglaublichen Geschwindigkeit durch die Wipfel, getrieben vom Wind. Der Artikel beschreibt das sehr treffend als einen Funkenvorhang, der sich über den ganzen Hang ausbreitet.
Ein Funkenvorhang?
Ja, und das ist dann mit konventionellen Mitteln kaum noch aufzuhalten.
Das klingt, als wäre man da absolut machtlos. Konnten diese Schneisen das Feuer denn wirklich aufhalten oder war das eher ein verzweifelter Versuch?
Es war beides. An einigen Stellen haben sie gehalten und den Vormarsch verlangsamt, an anderen ist das Feuer einfach drüber gesprungen.
Aber sie waren entscheidend.
Absolut. Ohne sie wäre das Höllenteil und damit Kaiserbrunn definitiv nicht zu retten gewesen. Es war eine Taktik, um Zeit zu gewinnen.
Zeit für die Hubschrauber.
Genau, Zeit, die Hubschrauber-Crews brauchten. Am Ende waren es über 5 Millionen Liter Wasser.
5 Millionen Liter?
Um das mal einzuordnen, das entspricht dem Inhalt von mehr als 2 olympischen Schwimmbecken, die da aus der Luft auf den Hang abgeworfen wurden, bis endlich Brand ausgegeben werden konnte.
Und da fragt man sich natürlich, warum dieser gigantische Aufwand, diese internationale Anstrengung für ein Stück Wald in den Alpen?
Genau das ist der entscheidende Punkt. Das war eben kein gewöhnlicher Wald. Wir reden hier vom sogenannten Quellschutzwald.
Ah.
Das ist quasi der Tresor, die natürliche Filteranlage für das Wiener Trinkwasser.
Okay.
Seit über 150 Jahren sichert dieses Gebiet die Qualität von rund 90% des Wassers, das durch die berühmte erste Wiener Hochquellenleitung in die Stadt fließt.
150 Jahre? Das heißt, schon im 19. Jahrhundert hat man verstanden, wie wichtig dieser Wald für das Wasser ist.
Absolut. Das war eine unglaublich weitsichtige Entscheidung damals. Wien wuchs rasant und die Wasserversorgung aus der Donau oder aus Brunnen war katastrophal.
Wegen Hygiene, Krankheiten?
Cholera, genau. Die Hochquellenleitung war ein Jahrhundertprojekt, das sauberes, klares Gebirgswasser direkt in die Stadt brachte. Und die Verantwortlichen haben von Anfang an verstanden, die Leitung allein ist nichts wert.
Wenn man die Quelle nicht schützt.
Genau, wenn wir nicht auch die Quelle und ihr gesamtes Einzugsgebiet schützen. Also haben sie angefangen, riesige Flächen rund um Rax und Schneeberg aufzukaufen und unter besonderen Schutz zu stellen.
Und wie sieht dieser Schutz aus? Du hast es Tresor genannt. Was macht man da anders als in einem normalen Wirtschaftswald?
Also stell dir den Wald als eine Art grüne Schutzhülle für das Wasser vor.
Mhm.
Maria Cunabowitsch-Pichler von Wiener Wasser beschreibt in dem Artikel den Idealzustand. Ein strukturreicher, mehrschichtiger Mischwald. Das heißt, viele verschiedene Baumarten, Bäume unterschiedlichen Alters.
Vom Keimling bis zum alten Riesen.
Genau. Und vor allem keine großen kahlen Flächen.
Moment mal, das heißt, die dürfen dort keinen Kahlschlag machen, auch nicht für die Forstwirtschaft?
Absolut tabu.
Wie bewirtschaftet man denn einen Wald, wenn man nie eine größere Fläche abholzen darf?
Das ist der Kern der Sache. Die Bewirtschaftung ist extrem schonend. Man entnimmt immer nur einzelne Bäume oder kleine Gruppen.
Ah, okay.
Sodass das schützende Blätterdach des Waldes so intakt wie möglich bleibt. Der Boden wird nie der direkten Sonne oder der vollen Wucht von Starkregen ausgesetzt.
Und so ein System ist dann widerstandsfähiger?
Viel widerstandsfähiger. Gegen Trockenheit, Stürme, Schädlinge oder eben Waldbrände.
Und diese Schutzphilosophie hat sich ja dann auch in einer ganz kritischen Entscheidung während des Brandes gezeigt. Die Behörden standen vor einem Dilemma.
Richtig. Man hätte den Brand eventuell schneller unter Kontrolle bringen können.
Wie?
Indem man chemische Löschzusätze verwendet, sogenannte Netzmittel. Die brechen die Oberflächenspannung des Wassers, sodass es besser in den brennenden Boden eindringen kann. An sich eine effektive Taktik.
Aber?
Aber die Gefahr war einfach zu groß. Niemand konnte garantieren, dass diese chemischen Rückstände nicht mit dem nächsten Regen in den Boden und damit potenziell in die Quellbereiche gespült werden.
Und das wäre die Katastrophe im Trinkwasser gewesen.
Genau. Man stand also vor der Wahl, den Waldbrand vielleicht schneller löschen, aber dafür das Trinkwasser für Millionen Menschen potenziell zu kontaminieren.
Oder es eben nicht zu tun. Die Entscheidung war dann aber eindeutig.
Kompromisslos. Die Reinheit des Wassers hatte absolute Priorität. Auch wenn das die Löscharbeiten deutlich erschwert und verlängert hat.
Als das Feuer dann endlich aus war, kam die Stunde der Wahrheit. Der Förster Bernhard Mang beschreibt seine erste Begehung der Brandfläche mit einem wirklich eindrücklichen Bild.
Ja, das habe ich auch gelesen.
Er sagt, beim Gehen ist Asche aufgestiegen, man ist wie auf einer Mondlandschaft gegangen.
Ein unglaublich starkes Bild. Und es ist wissenschaftlich absolut treffend. Denn was eine Mondlandschaft von einer irdischen Landschaft fundamental unterscheidet, ist der lebendige Boden.
Und genau der war hier in akuter Gefahr.
Ja, nicht nur die Bäume waren verbrannt, sondern in weiten Teilen auch der Boden selbst.
Warum ist das so kritisch? Boden ist doch Boden, oder?
Eben nicht und schon gar nicht dort. Der Bodenspezialist Andreas Knoll erklärt das im Artikel sehr gut. Im Raxgebiet liegt über dem nackten Felsgestein oft nur eine sehr dünne, humusreiche Bodenschicht.
Okay.
Der Fachbegriff dafür ist Rensina. Man kann sie sich für eine hauchdünne Haut vorstellen, die über dem Gestein liegt.
Und diese Haut ist alles.
Sie ist der Motor des ganzen Ökosystems. Sie entscheidet darüber, ob Wasser wie bei einem Schwamm aufgesogen, gespeichert und gefiltert wird oder ob es einfach oberflächlich abrinnt.
Und wenn diese Haut verbrennt?
Dann kollabiert das System. Die Hitze tötet die unzähligen Feinwurzeln und Mikroorganismen, die dem Boden seine Struktur geben. Der Boden wird hydrophob.
Also wasserabweisend.
Genau. Stell dir vor, du kippst Wasser auf ein staubtrockenes Pulver, es perlt einfach ab. Und genau das passiert dann im großen Stil. Die Erosionsgefahr steigt massiv.
Und da kommt dann ein Faktor ins Spiel, den der Artikel als glücklichen Zufall bezeichnet.
Ja, man kann es nicht anders nennen, es war pures Glück.
Es hat nicht geregnet.
Es hat in den Wochen nach dem Brand kaum geregnet. Bernhard Mangen sagt dazu den entscheidenden Satz. Jeder Regen hätte die dünne, brandgeschädigte Rensina weggespült und der Boden wäre auf Jahrzehnte verloren gewesen.
Man hätte dann nur noch nackten Fels gehabt.
Eine Wüste, genau.
Das heißt, man hatte ein kurzes Zeitfenster, um zu handeln, bevor der nächste große Regen kommt. Was waren die allerersten Notmaßnahmen?
Alles hat sich auf den Boden konzentriert. Oberste Priorität war, die Asche und das lose Material am Hang zu stabilisieren.
Und wie macht man das?
Dafür hat man die beschädigten, aber noch stehenden Bäume gefällt und systematisch quer zum Hang gelegt. Diese Querschlägerungen wirken wie kleine Dämme.
Wie tausende kleiner Dämme oder Terrassen, genau. Sie halten bei Regen den Boden zurück und schaffen kleine Inseln, auf denen sich wieder Humus ansammeln kann. Und die Natur hat auch mitgeholfen, oder?
Ja, das war faszinierend zu beobachten. Die überlebenden Schwarzkiefern, die zwar angeschlagen, aber nicht tot waren, gerieten durch den Brand in eine extreme Stressphase.
Und ihre Reaktion?
Sie haben massenhaft Nadeln abgeworfen. Diese dicke Nadeldecke legte sich wie ein schützender Teppich über den verbrannten Boden.
Hat ihn also vor Erosion geschützt?
Genau. Und war gleichzeitig die erste Grundlage für neue Humusbildung.
Man hat aber nicht nur darauf vertraut.
Nein, man hat aktiv nachgeholfen. Forstarbeiter haben Mulch aufgebracht und rund 500 Kilogramm einer speziellen, regional angepassten Gräser-Kleemischung von Hand ausgesät.
Von Hand? In dem Gelände?
Ja, und das unterstreicht die Schwierigkeit nochmal. In weiten Teilen ging das nur mit dem Einsatz von Norica-Pferden.
Mit Pferden?
Ja, Maschinen kamen da einfach nicht hin. Die Pferde haben das Saatgut und Material in die steilsten Hänge getragen. Das ist Forstwirtschaft wie vor 100 Jahren, aber in diesem Fall die modernste und einzig mögliche Methode.
So, was bedeutet das jetzt alles im Großen und Ganzen? Die Katastrophe ist abgewendet, der Boden ist gesichert, aber was macht man mit 100 Hektar verbrannter Fläche?
Und hier kommen wir zu dem Punkt, den wir am Anfang angesprochen haben. Paradoxerweise wirkte das Feuer wie ein Brandbeschleuniger.
Ein Brandbeschleuniger für eine Entwicklung, die die Forstverwaltung ohnehin schon anstrebte.
Exakt. Für eine Entwicklung, die sie schon seit Jahren vorantreibt.
Nämlich weg von den reinen Nadelwäldern, die hier vor allem aus Schwarzkiefern bestanden.
Genau. Weg von Monokulturen hin zu klimafitten Mischwäldern mit einem deutlich höheren Anteil an Laubbäumen. Das Ziel ist immer, die Vielfalt zu erhöhen. Denn Vielfalt bedeutet Stabilität.
Und Resilienz.
Und Resilienz, ja. Ein reiner Kiefernwald ist anfälliger für Trockenheit und Schädlinge als ein Wald, in dem auch Buchen, Eichen oder Ahorne stehen.
Das Feuer hat hier also quasi eine riesige Fläche freigeräumt.
Und die Chance für einen kompletten Neustart geboten.
Aber das ist doch auch ein bisschen ironisch, oder? Der Artikel schreibt ja, dass das Feuer gerade die dünnborkigen Laubbäume, die es schon gab, stark geschädigt hat.
Richtig.
Während die dickborkige Schwarzkiefer widerstandsfähiger war. Das Feuer hat also erstmal das Gegenteil von dem bewirkt, was man wollte.
Völlig richtig. Das Feuer hat das Problem kurzfristig verschärft. Die Natur hätte die Fläche über Jahrzehnte von allein wieder mit den robusten Pionierbaumarten wie der Kiefer besiedelt.
Dann hätte man in 50 Jahren wieder einen ähnlichen Wald gehabt wie vor dem Brand.
Genau. Aber das wollte man ja gerade nicht. Also musste man der Natur gezielt unter die Arme greifen und die Entwicklung in die gewünschte Richtung lenken.
Also wurde aufgeforstet?
Auf den rund 100 Hektar wurden gezielt 10.000 junge Bäume gepflanzt.
10.000?
Und zwar vor allem trockenresistente Laubbaumarten wie Walnuss, Buche und Eiche. Also die, die mit den zukünftigen Klimabedingungen besser zurechtkommen sollen. Man hat quasi die nächste Waldgeneration von Hand designt.
Und dann steht man vor dem nächsten Problem. Man pflanzt 10.000 kleine, leckere Bäumchen in ein Gebiet, in dem es Rehe und Hirsche gibt.
Exakt. Wildverbiss ist das größte Hindernis bei der Waldverjüngung.
Die fressen alles weg.
Die jungen Triebe sind eine Delikatesse. Man hätte Zäune bauen können, aber das ist in dem Gelände extrem aufwendig und teuer.
Also hat man was anderes gemacht.
Man hat sich für einen anderen Weg entschieden. In dem Gebiet wurde vorübergehend eine Schwerpunktbejagung erlaubt.
Um den Wilddruck zu senken.
Genau, um den jungen Bäumen eine Chance zu geben, über die kritische Verbisshöhe hinauszuwachsen. Eine pragmatische, aber notwendige Entscheidung für den Wald der Zukunft.
Der Wald ist also noch geschwächt.
Er ist noch eine geschwächte Landschaft, ja. Aber genau darin liegt jetzt das Potenzial.
Okay, fassen wir mal die Lehren aus der ganzen Geschichte zusammen. Das Wichtigste für alle, die sich jetzt Sorgen um ihr Wasserglas machen, die Quellfassungen selbst.
Also die Bauwerke, wo das Wasser gesammelt wird.
Mhm. Die waren nie direkt bedroht. Und auch die vielen zusätzlichen Wasserproben nach dem Brand haben zu keinem Zeitpunkt irgendwelche Qualitätsabweichungen gezeigt.
Das ist die gute Nachricht. Aber die wichtigere Erkenntnis, die sich durch die Krise verfestigt hat, ist eine systemische.
Nämlich?
Man hat eindrücklich gelernt, dass der Schutz des Wassers nicht erst am Wasserhahn oder am Quellbauwerk beginnt, er beginnt im gesamten Ökosystem.
Im Wald.
Ein gesunder, stabiler Wald ist die beste und günstigste Wasseraufbereitungsanlage der Welt. Und diese Erkenntnis hat die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Akteuren Feuerwehr, Forst, Wasser massiv intensiviert.
Man saß plötzlich im selben Boot.
Genau.
Was hat sich da konkret geändert?
Es wurden neue, ständige Arbeitskreise zur Brandprävention gegründet. Alarmierungswege wurden optimiert, gemeinsame Übungen finden statt.
Man redet mehr miteinander.
Man tauscht sich viel enger aus. Und ein ganz wichtiger Punkt ist die Bewusstseinsbildung.
Und da kommen wir dann wieder zum Anfang der Geschichte. Zum Lagerfeuer. Das führt uns direkt zu euch, zu uns allen.
Leider ja. Die Statistik ist ernüchternd. Rund 3/4 aller Waldbrände sind menschengemacht.
3/4?
Entweder durch Vorsatz oder, viel häufiger, durch pure Fahrlässigkeit. Die achtlos weggeworfene Zigarette, der heiße Katalysator eines Autos im trockenen Gras oder eben das nicht gelöschte Lagerfeuer.
Und die Naherholungsgebiete werden ja immer voller.
Genau, sie werden immer intensiver genutzt, was ja auch verständlich ist. Aber dadurch muss das Bewusstsein für diese latente Gefahr dringend wachsen. Jede und jeder Einzelne trägt hier Verantwortung.
Der Brand von Hirschwang war also ein extrem teurer, aber vielleicht notwendiger Weckruf?
Man könnte es so sagen. Er hat die Verletzlichkeit des ganzen Systems brutal offengelegt. Aber er hat auch gezeigt, wie anpassungsfähig und reaktionsschnell die verantwortlichen Organisationen sein können, wenn der Druck groß genug ist.
Die Stadt Wien investiert ja schon lange in die Quellgebiete.
Ja, seit Jahrzehnten, indem sie kontinuierlich Flächen aufkauft und eine nachhaltige, schonende Bewirtschaftung sicherstellt. Der Brand hat diese Strategie auf die härteste Probe gestellt.
Und sie hat standgehalten.
Sie hat mit viel Einsatz und etwas Glück standgehalten.
Der Waldbrand von Hirschwang hat also tiefe Narben in der Landschaft hinterlassen. Aber wenn wir uns die Analyse ansehen, zeigt sich auch, wie unglaublich widerstandsfähig die Natur sein kann.
Wenn man ihr hilft.
Wenn man ihr hilft, genau. Die Fläche heilt langsam und was dort heranwächst, ist nicht einfach nur ein neuer Wald, sondern ein neues Waldökosystem.
Das vielfältiger und hoffentlich robuster sein wird als das, was vorher da war.
Absolut. Die Katastrophe hat das Verständnis dafür geschärft, wie untrennbar Wald und Wasserschutz miteinander verbunden sind.
Es ist keine Entweder-oder-Frage. Ein gesundes Ökosystem ist die beste und nachhaltigste Versicherung für sauberes Trinkwasser.
Und diese Lektion wurde in Hirschwang mit Feuer und Asche geschrieben.
So ist es.
Wir haben also gesehen, wie eine beinahe Katastrophe zum Katalysator für eine widerstandsfähigere Zukunft eines ganzen Ökosystems wurde. Das Ganze war erzwungener Wandel unter höchstem Druck. Und das wirft eine interessante Frage auf, die ihr vielleicht mitnehmen könnt.
Mhm.
Wo sonst in unserer Infrastruktur, sei es Energie, Verkehr oder digitale Kommunikation, warten wir eigentlich auf die nächste Krise, um dringend notwendige, zukunftssichere Veränderungen vorzunehmen, die wir eigentlich schon heute beginnen könnten?